NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesen Themen. Abzug der US-Kampftruppen aus dem Irak. Lage in Pakistan nach wie vor dramatisch. Frankreich schiebt Roma-Familien ab. Der Iran will nicht verhandeln und seinen Atomreaktor in Betrieb nehmen. Die Auszüge zum Gutachten über das Unglück bei der Duisburger Love Parade bleiben im Internet. Die SPD-Spitze einigt sich auf eine neue Definition der Rente mit 67. Kein Disziplinarverfahren gegen Oberst Klein. Weiter Streit um den Atomausstieg in Deutschland und der tragische Tod des 5-jährigen Julian in Niedersachsen. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. 7 Jahre dauerte der international umstrittene Militäreinsatz im Irak und zuletzt waren nur noch amerikanische Truppen im Land. Die hohen menschlichen und finanziellen Kosten können heute nur geschätzt werden. Die irakische Regierung bleibt auch weiterhin auf militärische Unterstützung durch 50.000 GIs angewiesen. So ist der heutige Abzug der letzten US-Kampftruppen eher symbolisch. Björn Blaschke berichtet.
Der Konvoi des 4. Striker-Bataillons der 2. US-Kampfdivision verließ den Irak nachts. Ein US-Soldat strahlt vor Freude und sagt, es ist großartig. Das bedeutet das Ende einer jahrelangen Mission im Irak und es repräsentiert das Ende eines 7 Jahre währenden Krieges in der Operation Irakische Freiheit. Und ich bin stolz darauf, dass unsere die letzte Kampfbrigade im Irak war. Wir haben einen ehrenhaften und würdevollen Abschluss gefunden. Trotz der Freude gilt, die Operation Irakische Freiheit wird planmäßig erst am 31. August zu Ende gehen. An dem Tag müssen dann allerdings auch die allerletzten Kampfsoldaten den Irak verlassen. Etwas mehr als 6.000 sollen es noch immer sein, überwiegend Angehörige von Spezialeinheiten, die nach wie vor zu Militäroperationen im Irak ausrücken dürfen. Am 1. September, Schlag 0 Uhr, wird die Operation Neue Morgenröte oder Neuanfang beginnen. Das heißt laut Übereinkunft zwischen den Regierungen in Bagdad und Washington, dass bis zum 31. Dezember 2011 etwa 50.000 US-Soldaten zwischen Euphrat und Tigris stationiert sein werden, hauptsächlich zur Ausbildung der irakischen Streitkräfte. Experten sind nämlich der Meinung, dass die irakische Armee vorläufig kaum für Sicherheit im Land sorgen kann, auch wenn manche Politiker in Bagdad und Washington etwas anderes behaupten. Die meisten der momentan knapp 220.000 irakischen Soldaten gelten als mäßig ausgebildet, undiszipliniert und unmotiviert. Dies könnte noch einmal mehr zu Anschlägen führen, sagte beispielsweise der irakische Generalstabschef vergangene Woche. Tatsächlich gibt es seit Monaten wieder mehr Opfer durch Attentate als noch vor einem Jahr. Doch ob das mit dem Abzug der Amerikaner in Zusammenhang steht oder mit dem Unvermögen der irakischen Sicherheitskräfte, ist nicht klar. Möglich ist auch, dass militante Gruppen das politische Vakuum im Land für sich nutzen. Seit den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr, also vor bald 6 Monaten, ist keine neue Regierung zustande gekommen. Die beiden Hauptparteien, die quasi Kopf an Kopf aus den Wahlen hervorgingen, haben vorgestern erst ihre Koalitionsgespräche abgebrochen. Letztlich, weil es am Willen der beteiligten Politiker fehlt. So sagt dieser junge Iraker auf die Frage nach seinen Hoffnungen für die Zukunft. Was für Hoffnungen? Mit all den Explosionen. Es ist jetzt fast 6 Monate her seit den Parlamentswahlen. Jede Partei folgt ihrem eigenen Programm, ihren Interessen. Für die meisten Iraker war dies denn auch kein besonderer Tag, was unter anderem daran zu erkennen ist, dass wenige irakische Fernsehsender ausführlich über den Abmarsch der letzten US-Kampfbrigade berichtet haben. Die Programmmacher setzten im Fastenmonat Ramadan noch einmal verstärkt auf Familienserien und Quizshows. Eine heile Unterhaltungswelt, fern der Realität.
Aziz, Ramadan Karim alayk ya Habibi.
Zum Abzug der US-Kampftruppen aus dem Irak nun der Kommentar Echo des Tages von Ralf Siener in Washington.
Mission gescheitert. Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg kann kein gutes Ende haben. Der mittlerweile fast vergessene Irakkrieg bleibt ein Desaster. Jener verbrecherische Krieg, der 2003 mit Verweis auf angebliche Massenvernichtungswaffen und angebliche Al-Qaida-Verbindungen systematisch herbeigelogen wurde, von dem ehemaligen US-Präsidenten namens George W. Bush und von dessen Vordenkern Cheney und Rumsfeld. Nicht Mission accomplished, Mission erledigt, sondern Mission gescheitert, steht in blutigen Lettern über diesem Krieg. Dabei sieht vordergründig vieles so positiv aus. Der Massenmörder Saddam und seine Giftgasklicke sind vertrieben. Öl und andere Konzerne aus aller Welt strömen wieder ins Land und investieren. Es gibt zwar keine Regierung, aber es gab immerhin vergleichsweise freie Wahlen. Die USA haben es mit ihrer massiven Truppenaufstockung geschafft, den Terror der Al-Qaida-Anhänger und der anderen Aufständischen eine Zeit lang zu unterdrücken und gewaltbereite Mitläufer mit Dollarbündeln zu kaufen. Für diese Errungenschaften starben unzählige Iraker. Waren es 100.000, waren es deutlich mehr, niemand weiß es genau. Präzise erfasst ist hingegen die Zahl der gefallenen US-Soldaten. 4.406 starben seit dem Angriffsbefehl des George W. Bush im März 2003. Tausende bleiben ihr Leben lang verkrüppelt, körperlich wie seelisch. Viele Soldaten bringen sich nach ihrer Rückkehr in die USA um, weil sie mit den Blutbildern im Kopf nicht fertig werden. Und der Krieg geht nicht nur in den Köpfen weiter. Auch wenn der Irakkrieg-Gegner Obama jetzt den Truppenabzug mit Blick auf die kommenden Kongresswahlen medienmäßig perfekt inszenieren lässt. Und einflussreiche Zeitungen wie die Washington Post bereits brav das Märchen vom Ende des über siebenjährigen Krieges verkünden. Obama fährt eine Doppelstrategie. Er mimt im Irak den Abrüster, um ohne allzu großen innenpolitischen Schaden in Afghanistan weiter aufrüsten zu können. Und er bereitet hinter den Kulissen des Weißen Hauses bereits die Fortsetzung des Irakkrieges vor. Denn es bleiben ja 50.000 US-Soldaten in dem Zweistromland stationiert. Offiziell nur bis Ende 2011. Aber wenn es die Lage erfordert, dann werden sie zur größten Not sicher länger bleiben. Und wenn nicht, dann werden Tausende von amerikanischen Söldnern ab 2012 ihren Platz einnehmen. Obama setzt fort, was sein Vorgänger Bush bereits mit großer Leidenschaft begann: die Privatisierung des Krieges mit Hilfe kommerzieller Tötungsfirmen. Mission accomplished, Mission erledigt. Diese Bush-Worte kann Obama dann im Wahljahr 2012 wiederholen, bei seinem erneuten Kampf ums Weiße Haus. Doch er weiß, nichts ist erledigt. Der Irak bleibt ein Schlachtfeld, auf dem jeden Monat Hunderte von Zivilisten sterben. Die Mission ist gescheitert.
Ralf Sina kommentierte: Die Bundesregierung stockt ihre Hilfe für die Flutopfer in Pakistan auf 25 Millionen Euro auf. Bundeskanzlerin Angela Merkel sicherte dem pakistanischen Premierminister Yusuf Raza telefonisch langfristige deutsche Unterstützung beim Wiederaufbau zu. Die UN-Vollversammlung befasst sich auch in New York auf einer Pakistan-Sondersitzung mit der Flutkatastrophe. Doch das Ausmaß der Schäden ist noch immer kaum überschaubar. Sabina Mattei.
Ein Dorf in der südpakistanischen Provinz Punjab. Wo einst Felder standen, steht jetzt Wasser. Sechs Männer tragen Kisten mit Guaven durch die Fluten. Bauern, die zumindest einen kleinen Teil ihrer Ernte retten wollen. Wir haben vor allem Gemüse angebaut, sagt ein Mann. Davon ist nichts mehr da. Das Wasser wird erst in ein paar Monaten abfließen und dann ist es für die nächste Aussaat zu spät. Der Schaden, den die Überschwemmungen in der pakistanischen Landwirtschaft angerichtet haben, wird schon jetzt auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. Die Fluten haben nach Angaben von Bauernverbänden etwa eine 500.000 Tonnen Weizen und ebenso viel Zuckerrohr zerstört. Pakistans Finanzminister geht davon aus, dass das Hochwasser sich deutlich auf die Wachstumsrate des Landes auswirken wird. Vor der Katastrophe hatte Islamabad mit 4,5% gerechnet. Unterdessen teilte die UNO mit, dass inzwischen rund 4 Millionen Menschen wegen der Überschwemmungen obdachlos geworden sind, doppelt so viele wie bei der letzten Schätzung. Mindestens 1.600 sind danach in den Fluten gestorben, die von schweren Regenfällen ausgelöst worden waren. Bauern zögern oft, die Überschwemmungsgebiete zu verlassen, weil sie hoffen, doch noch etwas von ihrem Land und ihrem Vieh zu retten. Die Provinz Punjab ist die Kornkammer Pakistans. Sie leidet am stärksten unter der Verwüstung. Nur unser Zuckerrohr, das wir auf höher gelegenen Feldern angebaut haben, ist verschont geblieben, sagt dieser Bauer. Doch sein Weizen ist dahin. Pakistan, Asiens drittgrößter Weizenproduzent, hatte in diesem Jahr eine Rekordernte erwartet. Sogar Getreideexporte sollten wieder zugelassen werden. Rund 1,6 Millionen Morgenland sind betroffen. Es dürfte Jahre dauern, sie zu rehabilitieren. Das bedeutet Einkommensausfälle für die Landwirte und deutlich höhere Preise für die Verbraucher in Pakistan. Das Land steckte schon vor der Katastrophe in einer schweren Wirtschaftskrise. Die ohnehin hohe Arbeitslosigkeit steigt nun weiter, Sie trifft die besonders hart, deren Hab und Gut in den Fluten untergegangen sind. Möglicherweise werden viele Erwerbslose beim Wiederaufbau nach der Katastrophe wieder Arbeit finden. Doch noch regnet es, noch gelangt nur wenig Nothilfe in die betroffenen Gebiete. Der ideale Nährboden für Krankheiten und für Unzufriedenheit mit Behörden, die offensichtlich überfordert sind.
Frankreich hat heute mit der angekündigten Ausweisung von Roma-Familien nach Rumänien begonnen. Fast 100 Erwachsene und Kinder verließen das Land an Bord mehrerer Chartermaschinen. Weitere Flüge sollen in den nächsten Tagen folgen. Es handelt sich um sogenannte freiwillige Rückkehrer. Doch die französische Opposition kritisiert die Aktion heftig. Aus Paris meldet sich Anne-Christine Heckmann.
Um 11 Uhr standen die Roma mit Koffern, Taschen und Einkaufstüten vor dem Flughafen in Lyon. Sie waren unter Polizeieskorte mit Bussen direkt vor das Terminal des Flughafens Saint-Exupéry gebracht worden. Dann wurden sie abgeschottet. Sicherheitspersonal und Polizisten hatten die Abflughalle zeitweise abgesperrt. Die rund 60 Roma kommen von verschiedenen Lagern in den Savoyen, die von der Polizei aufgelöst wurden. Niemand von ihnen geht freiwillig zurück. Hätten sie eine Wahl, würden sie bleiben. Auch der 9-jährigen Carmen geht es so. Ja, ich will bleiben und hier zur Schule gehen. Ich kann lesen, ich kann schreiben, ich kann alles. Dann ging in Lyon alles ganz schnell. Das Einchecken verlief reibungslos. Die speziell für die Roma gecharterte Maschine der rumänischen Fluggesellschaft Blue Air startete sogar eine halbe Stunde früher als geplant. Während die Roma in der Luft waren, regte sich auf französischem Boden weiter Widerstand gegen die radikale Law-and-Order-Politik des Präsidenten. Die linke Opposition kritisiert, die Roma müssten als Sündenböcke für Sarkozys Sicherheitspolitik herhalten. Statt dieser barbarischen Handlungen, sagt Jean-Luc Mélenchon, hätte man den Dialog suchen müssen. Das Erste, was man hätte tun müssen, wäre gewesen, den rumänischen Präsidenten anzurufen und ihm zu sagen, du bist doch Präsident eines EU-Mitgliedstaates. Was treibst du denn da? Wie kann es sein, dass wir mit diesen Situationen konfrontiert sind, die direkt aus der Armut bei euch resultieren? Was gedenkt ihr zu tun? Was die Roma-Familien in ihrem Herkunftsland erwartet, ist noch völlig unklar. Das soll nächste Woche bei einem Treffen zwischen der rumänischen und der französischen Regierung in Paris beraten werden. Für die Hilfsorganisationen ist klar, dass die jetzt abgeschobenen Roma wieder nach Frankreich zurückkehren, was ihnen als EU-Bürger auch nicht verweigert werden kann. Sabine Moser vom Verein Rom Europe. Was passieren wird, ist, dass entweder alle zusammen oder einige Erwachsene zurückkommen und von hier aus ihren Familien Geld schicken. Das ist doch nur logisch, denn dort haben sie nichts zum Leben. Der französische Innenminister Hortefeux will das Problem nun auf die EU abwälzen. Er hat die EU-Kommission aufgefordert, sich für eine bessere Integration der Roma einzusetzen. Ihnen müsse der Zugang zu Bildung, Arbeit und Wohnraum erleichtert werden. Derweil setzt die Polizei die Räumung von Roma-Siedlungen in Frankreich fort. 78 Lager wurden bisher aufgelöst.
Es ist 18.43 Uhr, Sie hören das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Am Samstag soll das iranische Kernkraftwerk in Bushehr feierlich eröffnet werden. Und trotz internationaler Vorbehalte will Russlands Atomkonzern Rosatom den Reaktor nach vielen Verzögerungen auch mit atomarem Brennstoff beladen. Die Sanktionen der Vereinten Nationen und die zusätzlichen Strafmaßnahmen der USA und der Europäischen Union richten sich nicht gegen das Kraftwerk, wohl aber gegen die Atompolitik des Landes. Der Iran steht im Verdacht, heimlich an der Atomwaffe zu bauen und weigert sich, mit den USA zu verhandeln. Ulrich Pick über einen diplomatischen Stillstand.
Das geistliche und politische Oberhaupt Irans, Ayatollah Ali Khamenei, hat Gespräche mit den USA zum gegenwärtigen Zeitpunkt definitiv ausgeschlossen. Zwar habe Präsident Mahmoud Ahmadinejad gesagt, er sei zu Gesprächen bereit, nicht aber mit Washington. Denn die dortige Regierung, so Khamenei, sei kein ehrlicher Verhandlungspartner. Sollte es irgendwann dennoch zu einem Dialog zwischen den beiden Seiten kommen, müssten erst die amerikanischen Drohungen und Sanktionen gegen die Islamische Republik zurückgenommen werden. Denn, so wörtlich, Verhandlungen im Schatten von Einschüchterung und Druck sind keine Verhandlungen. In seiner Rede, die vom Nachrichtensprecher des Staatsfernsehens vorgelesen wurde, nahm das iranische Staatsoberhaupt auch zu möglichen Militärschlägen gegen sein Land Stellung. So hieß es in den Nachrichten: Seine Exzellenz Ayatollah Khamenei betonte mit Blick auf die militärischen Drohungen durch die Amerikaner: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie diese Dummheit begehen. Dennoch sollen es alle wissen. Sollten diese Drohungen wahr werden, wird unsere Reaktion sich nicht auf die Region beschränken, sondern einen viel größeren Raum einschließen. Nach der Rede Khameneis ist unklar, wie sich die iranische Regierung in den kommenden Wochen verhalten wird. Präsident Ahmadinejad hatte nämlich im Atomstreit zuletzt Verhandlungen mit der sogenannten Sechsergruppe in Aussicht gestellt, zu der neben Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland auch die USA gehören. Direkte Beziehungen zwischen Teheran und Washington gibt es ohnehin nicht, da die diplomatischen Kontakte zwischen beiden Seiten seit 30 Jahren gekappt sind. Die USA werden in Iran von der Schweiz vertreten, Iran in den USA von Pakistan. Die Rede des iranischen Staatsoberhauptes erfolgte zu einem wichtigen Zeitpunkt für das Atomprogramm des Landes. Denn am Samstag soll das erste iranische Kernkraftwerk ans Netz gehen. Der 1000 Megawatt Leichtwasserreaktor, ein ursprünglich deutsches Produkt, läuft unter russischer Oberaufsicht. Das Anfahren des Meilers war in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben worden.
Ins Inland. Die Stadt Duisburg wird nicht weiter versuchen, brisante Dokumente zum Unglück bei der Love Parade wieder aus dem Internet entfernen zu lassen. Zunächst hatte sie erwogen, die Anlagen zu dem Zwischenbericht wegen personenbezogener Daten in den Anhängen auf dem Rechtswege schwärzen zu lassen. Auch die Frage, ob sich Oberbürgermeister Adolf Sauerland einem Abwahlverfahren stellen muss, bleibt wegen der unklaren Mehrheiten im Stadtrat offen. Informationen von Bernd Dix.
Inzwischen sind die 43 als vertraulich eingestuften Anlagen zum Zwischenbericht der Stadt Duisburg auf einer Reihe von Internetseiten zu finden. Es wäre eine Sisyphusarbeit für die beauftragten Anwälte, sämtliche Quellen ausfindig zu machen und per einstweiliger Verfügung verstummen zu lassen. Duisburg ist nichts anderes übrig geblieben, als zu kapitulieren. Offiziell begründet die Stadt ihr Vorgehen damit, dass die Veröffentlichung der in den Anlagen enthaltenen Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen gegen den Datenschutz verstoße. Unterdessen gehen die kommunalpolitischen Streitigkeiten über eine mögliche Abwahl von Oberbürgermeister Adolf Sauerland weiter. Die Duisburger Ratsfraktion der Grünen hält sich seit gestern eine Entscheidung über eine mögliche Abwahl des CDU-Bürgermeisters offen. Vorausgegangen war ein heftiger Streit zwischen den Fraktionsvorsitzenden Dieter Kantl und Doris Janicki sowie dem Kreisverband der Partei. Die beiden Fraktionsvorsitzenden haben sich öffentlich gegen eine Abwahl von Adolf Sauerland ausgesprochen. Große Teile der Partei sind allerdings dafür und haben ein Verfahren beim Landesschiedsgericht beantragt, da die beiden verbindliche Absprachen missachtet haben sollen. Der Presse gegenüber gibt man sich allerdings solidarisch und abwartend, so der Vorsitzende Dieter Kantl.
Wir haben aber eben halt ja noch wichtige Sitzungen und Entscheidungen vor uns, nämlich der Innenausschuss des Landtags und auch eben halt die Ratssondersitzung. Von der erwarten wir uns auch weitere Aufklärung.
Frühestens in 3 Wochen wollen die Grünen eine Entscheidung getroffen haben. Sollten sie sich dann für eine Abwahl des Oberbürgermeisters entscheiden, wird es voraussichtlich eng für Adolf Sauerland. Bisher hat nur die CDU angekündigt, ihr Stadtoberhaupt nicht abzuwählen. Und im Rat der Stadt gibt es keine klaren Mehrheiten. Ein Mitglied der Duisburger Christdemokraten überraschte heute mit einer Rücktrittsforderung an den Duisburger SPD-Vorsitzenden und NRW-Innenminister Ralf Jäger. Der Kommunalpolitiker Frank Heidenreich erklärte, dass der Minister in Pressekonferenzen und Interviews voreilig die Hauptverantwortung Oberbürgermeister Sauerland zugeschoben habe, um von einem gravierenden Fehlverhalten der Polizei abzulenken. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag müsse dies klären, so Heidenreich gegenüber dem WDR. In der Duisburger Innenstadt haben derweil Angehörige, trauernde und engagierte Bürger den Tag zum Gedenken an die 21 Verstorbenen genutzt. Am Mittag wurden die 4 Kondolenzbücher, die nach der Tragödie am Unglücksort aufgestellt wurden, zur vorläufigen Aufbewahrung an das Stadtarchiv übergeben. Um die Forderung nach einer würdigen Gedenkstätte am Unglücksort zu unterstreichen, wurde eine Demonstration vor dem Rathaus organisiert. Der derzeitige Besitzer des Geländes, eine Berliner Möbelhauskette, hat aber bereits angekündigt, den Wunsch der Angehörigen zu unterstützen.
Lange stritt sich die SPD über das, was sie in der Großen Koalition beschlossen hatte, die Rente mit 67. Nun soll der Beginn der Reform so lange ausgesetzt werden, bis die Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 60 und 64 Jahren auf 50% gestiegen ist. Dies wollen Parteichef Sigmar Gabriel, der Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier und Generalsekretärin Andrea Nahles am Montag dem Parteipräsidium vorschlagen. Aus Berlin dazu Georg Schwarte.
Rente mit 67 Natürlich, heißt es da heute bei der Union. Alles bleibt wie beschlossen, sagt der parlamentarische Geschäftsführer Peter Altmaier.
Ich sage ganz klar, wir sehen keinen Anlass zu gesetzlichen Änderungen bei der Rente. Wir müssen den Menschen Verlässlichkeit und Berechenbarkeit zeigen.
Ganz klar ist bei der SPD dagegen gar nichts mehr. Seit Wochen bastelt federführend Vizeparteichef und Ex-Arbeitsminister Olaf Scholz an der neuen SPD-Rentenformel 67 Light. Kernpunkt des Kompromissvorschlages, der Einstieg in die Rente mit 67 beginnt nicht, wie gesetzlich vorgesehen im Jahr 2012, sondern wird so lange ausgesetzt, bis mindestens die Hälfte der 60- bis 64-Jährigen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Frühestens 2015 soll überprüft werden, ob das der Fall ist. Ambitioniert, sicher, heißt es heute aus dem Willy-Brandt-Haus, utopisch, der lapidare Kommentar aus Regierungskreisen. Derzeit nämlich trifft das Kriterium sozialversicherungspflichtig beschäftigt nicht mal auf 25% der 60- bis 64-Jährigen zu. Abscheu und Empörung auch deshalb bei Unionsvize Ingrid Fischbach.
Die Diskussion, die die SPD im Moment führt, halte ich für sehr unseriös und auch Augenwischerei. Es ist nicht das, was die Menschen hören wollen, denn sie wollen Wahrheiten hören. Und die Wahrheiten sagen uns, dass wir länger arbeiten müssen aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgrund der längeren Rentenbezugszeiten.
Aber auch bei der SPD gibt es parteiintern Widerstände. Juso-Chef Sascha Vogt spricht von einer de facto Rentenkürzung, bliebe es lediglich bei einer Aussetzung der Rente mit 67 bis 2015. Ein festes Enddatum 2029 wird keinerlei Bestand haben, prognostiziert der Parteilinke und Wovereit-Vertraute Björn Böning, während der ehemalige Sozialexperte der SPD Rudolf Dressler im Deutschlandfunk den Parteifreund und SPD-Fraktionsvorsitzenden Steinmeier frontal angeht.
Wenn einer wie Herr Steinmeier offensichtlich mit dem Kopf durch die Wand will und dieses zu seiner eigenen Gesichtswahrung benötigen will, dann steht er logischerweise im Konflikt mit der Mehrheit der SPD-Mitglieder nach meiner Einschätzung.
Steinmeier, einer der Befürworter der Rente mit 67, hatte sich zuletzt wiederholt skeptisch geäußert und erklärt, langfristig führe kein Weg daran vorbei, dass die Menschen länger als bis 65 Jahre arbeiten müssten. Am Sonntag will sich die Spitze der Partei auf einen Kompromissvorschlag einigen. Der soll, so heißt es aus SPD-Kreisen, auch beinhalten, dass die Parteibasis eingebunden und Korrekturvorschläge machen soll. Die Ergebnisse der Befragung werden dann in einer Kommission unter Leitung von Kurt Beck, Olaf Scholz und dem Parteilinken und Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen Ottmar Schreiner zusammengefasst. Ziel dieses Weges, der offene Streit auf dem außerordentlichen Bundesparteitag am 26. September wäre entschärft, die Basis möglicherweise befriedet. Ex-SPD-Parteichef Müntefering, der als Arbeitsminister einst vehement für die Rente mit 67 eintrat, hat per Brief an Sigmar Gabriel offenbar bereits seine Meinung zu einer parteitaktisch motivierten Änderung der Rente mit 67 verkündet. Gut für die Glaubwürdigkeit der SPD und der Politik insgesamt, so Müntefering, sei das nicht.
In der Nacht zum 4. September vergangenen Jahres gab der Bundeswehroberst Georg Klein in Kundus den Befehl zum Bombardement von zwei entführten Tanklastwagen. Die Ermittlungen gegen ihn durch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wurden bereits eingestellt. Heute auch die disziplinarischen Vorermittlungen des Heeres, weil kein Dienstvergehen vorgelegen habe. Anja Günther berichtet.
In einer Pressemitteilung heißt es, der Oberst habe weder gegen die nationalen Regeln für den Afghanistan-Einsatz verstoßen, noch gegen die Regeln der internationalen ISAF-Mission. Klein hatte in der Nacht zum 4. September 2009 das Bombardement zweier Tanklaster am nordafghanischen Kunduz-Fluss veranlasst. Dabei kamen nach Angaben der Bundeswehr 91 Menschen ums Leben, 11 wurden schwer verletzt. Unter den Toten und Verletzten waren Taliban-Kämpfer und Zivilisten. Klein hatte damals Luftunterstützung angefordert, weil er nach eigener Aussage Hinweise auf einen möglichen Angriff auf das Bundeswehrfeldlager in Kundus hatte. Dass Klein nun dienstrechtlich entlastet ist, hält die FDP für das richtige Signal. Die Entscheidung verschaffe den Soldaten im Afghanistan-Einsatz mehr Rechtssicherheit, sagte FDP-Verteidigungsexpertin Hoff. Die SPD vertritt dagegen die Ansicht, dass Oberst Klein eindeutig gegen Regeln verstoßen hat. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bewertete das im April anders. Die Ermittlungen gegen Klein wurden eingestellt. Mit der Begründung, der Bundeswehroberst habe rechtmäßig gehandelt, legt man das humanitäre Kriegsvölkerrecht zugrunde. Ganz abgeschlossen ist der Fall aber noch nicht. Weiterhin beschäftigt sich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit dem Luftangriff vom 4. September.
In der Berliner Regierungskoalition zeichnet sich eine Mehrheit für eine Verlängerung der Laufzeiten bei Atommeilern ab, obwohl Bundesumweltminister Norbert Röttgen von der CDU gern mit einem anderen Kurs kokettiert. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, macht auf ihrer Rundreise zu Energiestandorten klar, dass sie hinter der Atomenergie als Brückentechnologie steht. Ein Beitrag von Christian Beckmann.
Die Kanzlerin begrüßt die Entkopplung des Gaspreises vom Öl, die Trennung von dieser jahrzehntealten Preisbindung, Sorge für mehr Wettbewerb auf dem Gasmarkt. Das war heute in Leipzig bei der Energiebörse. Gestern in Rostock ging es um die Atomenergie. Sie sei unverzichtbare Brückentechnologie, bis die Stromversorgung durch die Erneuerbaren auf festen Füßen stehe. Das war ein deutliches Bekenntnis zur Laufzeitverlängerung. Die Antwort darauf will das Aktionsbündnis Heißer Herbst am 18. September in Berlin geben. Naturschützer und Anti-Atom-Bewegung sehen den Ausstieg aus der Atomenergie gründlich gefährdet.
Zum Beispiel hat ja auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung ganz klar gesagt, Laufzeitverlängerungen machen keinen Sinn. Wir brauchen eine Richtungsentscheidung für erneuerbare Energien. Deshalb ist es wichtig, dass jetzt der Druck von der Straße kommt. Und deshalb wollen wir am 18. September hier das Regierungsviertel auch umzingeln.
Sagt Thorsten Becker vom BUND. Unter dem Motto Atomkraft Schluss jetzt will das Bündnis am 18. September eine Menschenkette aus Zehntausenden von Demonstranten um den Reichstag ziehen. Denn, ergänzt Christoph Bautz von Kompakt,
hier, wir haben die Situation, es soll im September entschieden werden von der Bundesregierung über längere Laufzeiten. Und es ist ganz klar, die Mehrheit der Menschen im Lande lehnen längere Laufzeiten ab. Sie wollen, dass jetzt aus der Atomkraft endlich ausgestiegen wird. Und das wollen wir genau transportieren am 18. September.
Während die Kanzlerin zurzeit eine Energiereise unternimmt, um nochmal Argumente für das Energiekonzept der Bundesregierung zu sammeln, das zum Jahresende vorliegen soll, befürchten die Atomkraftgegner eben neue Chancen für die Reaktoren. Dabei hat Umweltminister Röttgen einen Ausstieg schon dann für möglich erklärt, wenn die Erneuerbaren 40% der Stromversorgung übernehmen. Für das Aktionsbündnis Heißer Herbst ein gutes Argument für Laufzeitverkürzungen. Aber, so Torben Becker vom BUND,
allerdings muss man klar sagen, dass wir gerade vom Umweltministerium immer wieder die Aussage bekommen, wir sind an den Koalitionsvertrag gebunden. Das heißt Laufzeitverlängerung und wir reden nur noch über die Länge der Laufzeitverlängerung. Das ist genau das, was aus unserer Sicht nicht geht.
Doch die Bundesregierung hat bereits eine Brennelementesteuer in den Haushalt eingepreist von jährlich 2,3 Milliarden Euro. Und die wird wohl nicht ohne Laufzeitverlängerung beschlossen werden. Die Kanzlerin betonte, es müsse nicht unbedingt eine Brennelementesteuer sein, um an den Staatsanteil zu kommen. Auch das Aktionsbündnis ist für eine Brennelementesteuer, allerdings nur, um die Energiekonzerne an den Milliarden Kosten für die Sanierung des maroden Atommülllagers Asse zu beteiligen.
Für dieses Verbrechen gibt es wohl kein Motiv. Im niedersächsischen Delixen starb der 5-jährige Julian Montagnacht nach stundenlangen Misshandlungen durch seinen 26-jährigen Stiefvater an inneren Blutungen. Während der Stiefvater nach einem Geständnis in Untersuchungshaft kam, sind die Einwohner des Ortes fassungslos, Sören Ulrichs berichtet.
Warum? Diese Frage steht auf einem selbstgemalten Plakat. Anwohner haben es unter einem Baum vor dem Haus der Familie abgelegt, neben Blumen, Kerzen und Plüschtieren.
Dass nun sowas ausgerechnet hier in Delixen passieren muss, ne?
Ich verstehe eine Mutter nicht, die den, so einen Drogenabhängiger mit Kindern allein lassen kann. Mensch, den hätte ich nicht 5 Minuten allein mit meinen Kindern gelassen.
Strafen und schlagen und böse mit dem Kind sein. So ein Kind kann sich doch überhaupt nicht wehren. Das ist doch hilflos.
Den Lebensgefährten der Mutter des 5-Jährigen kannten die Nachbarn nur flüchtig. Er wird aber als unauffällig beschrieben. Die Ermittler hatten den 26-Jährigen schnell in Verdacht. Ein Familiendrama schien wahrscheinlich, so Bernd Seemann von der Staatsanwaltschaft Hildesheim.
Die auffindende Situation in unmittelbarer Nähe des Elternhauses, der Zustand der Leiche und insbesondere die Umstände, wie die Leiche abgelegt worden war, legten von Anfang an den Verdacht eines Gewaltverbrechens nahe. Und im Laufe der Ermittlungen des Tages verdichtete sich dann die Beweislage gegen den 26-Jährigen.
Das Amtsgericht Hildesheim hat Haftbefehl wegen Mordes angeordnet. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Mutter des 5-Jährigen war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Sie trifft keine Schuld, sagt Seemann.
Die Mutter hat sich während dieses Tatgeschehens mit einem kleineren Kind im Krankenhaus befunden. Und nach unseren derzeitigen Erkenntnissen hat sie weder etwas davon gewusst, noch ist sie daran beteiligt gewesen.
Dem Jugendamt war die Familie bekannt. Bei Hausbesuchen sei aber nichts Auffälliges festgestellt worden, so die Staatsanwaltschaft. Als Motiv für die Tat gab der 26-Jährige an, er sei von dem Sohn seiner Lebensgefährtin provoziert worden. Außerdem habe er Drogen genommen. Eine Aussage, die für die Anwohner in Delixen nicht nachvollziehbar ist.
Ich habe auch 2 Kinder. Die Kleine wird 4, der Große wird 8. So kann man sich nicht vom Kind provozieren lassen, dass sowas passieren muss. Das geht gar nicht. Absolut nicht.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man deswegen gleich ausrastet und ein Kind tötet. Darf man gar nicht drüber nachdenken.
Die Lebensgefährte müsste ja auch was mitkriegen, dass der Drogen nimmt und normalerweise vor der Tür setzen, vorher immer. Ne? Aber hinterher ist das immer leicht gesagt.
Die Staatsanwaltschaft Hildesheim prüft nun, ob ein psychiatrisches Gutachten über den 26-Jährigen erstellt werden soll.
Das war das Echo des Tages. Sie können es wie immer als Podcast laden vom Internet auf den Websites ndrinfo.de oder www.ndrinfo.de. WDR5.de. Einen schönen Abend wünscht Ferdinand Klien.